Das Intensivste mit Andreas natürlich im Gespräch ist, wenn er über den Tod seines Vaters spricht und den Tod seiner kleinen Schwester.
Nachdem unsere kleine Schwester damals mit ihren knapp 19 Jahren mit dem Verlust des Papas als kleine Prinzessin, als Papaschatzi einfach nicht klargekommen ist, war das noch viel Schlimmere eigentlich, 2 Jahre später. Und ich habe dann nach dem Tod meiner Schwester einfach die Kraft nicht mehr gehabt oder den Willen auch nicht mehr gehabt, weiterhin traurig zu sein und zu leiden, und habe das eher mit auch dem Vater als Vorwurf vorgehalten einfach, ja.
Was dann wiederum sehr, sehr schön war, ist die Art, wie er über sein kleines Patenkind spricht. Also die kleine Tochter seiner Freunde, da ist er der Patenonkel. Und wenn er erzählt, wenn er da hinfährt und dieses Kind an ihm klebt und wirklich nicht mehr von seinem Schoß runter will und er dann jeden Quatsch mit diesem Kind macht und daraus resultiert dann auch sein eigener Wunsch, eines Tages eine Familie zu haben und Kinder zu haben.
Und als kleiner Junge hattest du da einen Berufswunsch, was du werden wolltest?
Ich wollte unbedingt bei der Müllabfuhr fahren, weil mir das so beeindruckt hat, schon im Kindergarten, dass man auf einem Auto hinten oben stehen darf, ohne sich anzugurten.
My Way, der Promi-Talk bei Bild mit Tanja May.
Andreas, wir sitzen jetzt gerade hinter der Bühne der Münchner Olympiahalle, aber nicht du wirst heute Abend auf der Bühne stehen, sondern AC/DC. Und du wirst im Publikum sein, oder?
Genau, ein Fixstarter schon seit meiner frühen Pubertätphase. Das war eine dieser 3 Bands oder Künstler-Acts meiner Jugend, durch die ich eigentlich die Leidenschaft zum Gitarrespielen erlernt habe. Das war Bryan Adams, das war AC/DC, das war eine Tina Turner natürlich auch. Und die Rolling Stones. Alte Schallplatten meines Vaters, die wir uns mit 12, 13 Jahren schon auf dem Walkman-Kassette überspielt haben. Und ja, da sind wir mit alten Freunden einfach, glaube ich, schon das 10. Mal oder 15. Mal live mit dabei, quer durch Europa. Egal, wo sie so getourt sind, sind wir oft auch nachgereist und schon ein bisschen kultig. Also diese Ausflüge enden meistens mit großem Haareweh am nächsten Tag.
Das glaube ich. Aber kennst du die Band dann auch persönlich, wenn du jetzt schon so lange Jahre dabei bist, dann auch quasi als Superfan?
Kennen sie nicht. Nicht wirklich jetzt kennen, wäre zu viel gesagt. Wir haben schon einmal ein Foto gemacht. Es gibt ein gemeinsames Bild. Aber kennen wäre zu viel gesagt, ja.
Aber inspiriert dich die Musik dann auch für deine eigene Musik?
Ja, viele dieser alten Rockriffs, die gehen ja zurück auf diese ganz alten Rock'n'Roll-Beats von Chuck Berry. Glaube ich, dort entstammt, dort ist das ja alles irgendwo entstanden, und die haben es halt dann einfach mit der nötigen Portion Gleichstrom, Wechselstrom dann versehen und inspiriert alles. Mein Vater hat immer gemeint, du musst ganz viel verschiedene Musik hören, das ist immer Bereicherung, und auch durch die unterschiedlichen Genres saugt man einfach viel auf, nimmt man viel mit, Musik bereichert, egal aus welcher Ecke.
Wie kamst du eigentlich drauf, dich Volksrock'n'Roller zu nennen? Hast du das Wort kreiert oder kam das von außen an dich ran?
Nein, diese Schöpfung stammt von mir. Es geht zurück auf das Jahr 2010, wo wir das 2. Jahr in diversen Zeltfesten, Radio, Gastauftritte, Stadtfeste und so weiter und so fort als Gast auf den Bühnen waren. Und dort ist es überall so dermaßen zur Sache gegangen, so ein Gekreische und so ein Gejohle. Megamäßige Hitze natürlich auch oft in diesen Zelten oder kleinen Veranstaltungslocations, dass die Mädels dort reihenweise umgekippt sind. Und das war das zweite Jahr meiner Laufbahn, und die Zeitungen waren voll, und ich habe eigentlich immer so einmal vom Schlagerstar, einmal vom Austropopper, einmal vom Volksmusikanten, einmal vom kleinen Lederhosenrocker gelesen und habe mir dann gedacht, mit der 3. Platte braucht es einen Überbegriff für meine Schublade. Und das war dann irgendwie der Volksrock'n'Roller. So eine Mischung aus Rock'n'Roll-Zustand, der da vor den Bühnen und außerhalb auch dieser Diskotheken und Zelte geherrscht hat, wo großer Andrang war, viel mehr als Platz hatte, und diesem Gekreische, Gejohle und der Mischung aus unserer Musik, die wir auch von Anfang an in Amerika produziert haben, auf den Spuren dieser alten Rockstars mit dem roten Faden halt meiner Mundart und dieser österreichischen Geschichten, die wir da zeitgemäß mit dem nötigen Augenzwinkern natürlich auch immer wieder dargeboten haben, war das dann diese Wortschöpfung Volksrock'n'Roller.
Hast du eigentlich als Junge schon Musik gemacht?
Es war unserer lieben Mutti ein Anliegen, dass jedes von uns vier Kindern ein Instrument lernt.
Mhm. Welches hast du gelernt?
Sie auch der Meinung war, dass Musik bereichert, egal ob man später einmal brauchen wird oder verwenden wird oder nicht. Solange unter unserem Dach lebt, wird ein Instrument gelernt. Bei mir war es damals das Klavier von 6 bis 14 Jahren. Und ab dem 13. habe ich mir dann selbst noch die Gitarre dazugelernt. Habe dort dann die Leidenschaft wirklich zur Musik bekommen, zu diesem Hobby. Und nach dem Tod meines Vaters und meiner kleinen Schwester dann mich auf dieses Hobby wieder besinnt, weil mir der Kopf damals zum Lernen auf der Uni gefehlt hat für die Rechtswissenschaften und das Marketing und so weiter. Aber hat anscheinend vieles oft im Leben so seinen Sinn, seinen Grund, auch wenn man ihn zum Status quo nicht immer gleich versteht. Mhm. Bin ich heute schon sehr dankbar, dass wir da aus meinem Elternhaus doch, heute würde man vielleicht das verteufeln als autoritäre Erziehung. Letzten Endes war es nichts anderes als ein paar Dinge, die man anfängt, auch einmal durchziehen. Und das, da bin ich meinen Eltern und auch den Großeltern eigentlich dankbar, denn in diesen frühen Kindheits- und Jugendjahren hat man einfach ein bisschen beißen gelernt und Durchhaltevermögen auch erlangt fürs Leben, was für spätere Leben natürlich kein Nachteil ist.
Aber du wolltest als Kind jetzt nicht Supermusiker werden oder Superstar werden, sondern du hast ja dann die Handelsschule besucht und hast Jura studiert.
Genau.
Also eigentlich war da ein ganz anderer Weg vorgezeichnet.
Genau.
Ja, wolltest du Anwalt werden oder was war dann?
Der beste Freund meines Vaters, der hat eine Anwaltskanzlei gehabt und dort keine Nachfolgen. Und das war mal so die Überlegung nach diesen Jugendsommern am Wörthersee, die ich schon mit 13 Jahren begonnen habe als Bootsvermieter und ab meinem 16. Lebensjahr dann als Kellner, Barkeeper und Rettungsschwimmer im Süden Österreichs da die Sommermonate, die Schulferien gejobbt habe, Tag ein, Tag aus. Und diese Zeit wollte ich nicht aufgeben nach der Schule und bin deswegen, wenn man ganz ehrlich ist, weiter studieren gegangen, um diese Wörthersee-Sommer auch künftig noch ein paar Jahre beizubehalten.
Aber dein Wunsch war schon auch, du hättest es durchgezogen.
Dann ich denke schon, ja.
Kamen ja zwei Punkte, da reden wir gleich drüber. Aber also du wolltest schon Anwalt werden?
Ja, wäre eigentlich einmal ein Plan gewesen. Schwerpunkt auf der Handelsakademie war Marketing. Mhm. So ein Kolleg absolviert und das habe ich natürlich auch mitgenommen in meine Laufbahn.
Wollte gerade sagen, schadet ja nicht auf jeden Fall.
Ja, genau. Viel aus dem Leben, sage ich mal. So Marketing, Betriebswirtschaft, Rechnungswesen. Sehr viel Grundverständnis für ein selbstständiges Dasein, in welchem Genre auch immer schon einmal, ist die Grundbasis auf jeden Fall schon einmal gelegt worden.
Und als kleiner Junge hattest du da einen Berufswunsch, was du werden wolltest?
Ich wollte unbedingt bei der Müllabfuhr fahren, weil mir das so beeindruckt hat, schon im Kindergarten, dass man auf einem Auto hinten oben stehen darf, ohne sich anzugurten. Ja, die Begeisterung meiner Eltern hat sich darüber natürlich in Maßen gehalten. Aber das war jahrelang mein Wunsch.
Ja, ich meine, das sind coole Autos, ne? Diese orangefarbenen großen Autos. Als Junge kann man das verstehen. Von wem hast du eigentlich deinen Zweitnamen, Georg?
Das war ein Wunsch meiner Mutter, der sich mein ganzes Leben lang nie durchgesetzt hat. Zum Ärger meines Vaters, der hat damals gemeint, was soll das überhaupt? Das macht gar keinen Sinn. Und man wird immer nur Andi oder Andreas zu ihm sagen. Aber da hat sich das starke Geschlecht schon 1984 durchgesetzt im November. Und somit habe ich in meinem Reisepass, habe ich es lustigerweise gar nicht drinnen stehen, in meinen Schulzeugnissen steht es, Andreas Georg Gabalier.
Aber es ist jetzt kein Patenonkel oder sonst was, also einfach nur, ja. Konnten sich nicht entscheiden, Andreas oder Georg, dann hat man beide Namen genommen.
Wahrscheinlich, die Mama wollte das als Zweitname.
Du bist ja der Zweitälteste von vier Kindern, also du hast drei Brüder, eine Schwester. Klingt, und in Österreich aufgewachsen, klingt wie so eine Bilderbuchkindheit, oder? Welche Erinnerung hast du an dein Aufwachsen in Kärnten?
Das Aufwachsen war in der Steiermark, bisschen aus der Steiermark. Die Großelternseite meines Vaters war am Wörthersee beheimatet. Der ist aber in sehr frühen Kindheitsjahren, damals in der späten Nachkriegsphase, Papa war gebürtig 1954, aber seine Geschwister waren älter. Der Opa ist sehr spät aus dem Krieg nach Hause gekommen und somit ist mein Vater mit sehr jungen Jahren zu seiner großen Schwester, die nach Wien geheiratet hat, nach Wien gekommen zur Beaufsichtigung und zum Schule gehen und zum Beruf erlernen. Der ist dann weiter nach Graz gegangen, um Architektur zu studieren und hat dort die Mutti aus der Obersteiermark kennengelernt auf der Universität in Graz und die sind dann in Graz geblieben. Die Sommermonate und die Winter Schul-Ski-Ferien haben wir dann immer wieder auf den ländlichen Seiten verbracht und haben deswegen die schönsten Seiten zwischen Stadt und Landleben, traditionellen Werten und dem offenen, großen, weiten Möglichkeiten des urbanen City-Lives auch mit auf den Weg bekommen. Und diese Mischung, die war, glaube ich, einzigartig und von der erzähle ich gerne, die besinge ich gerne, die bringe gern zu Papier und überzeichne sie natürlich auch mit dem nächsten nötigen Augenzwinkern. In so manchem Lied, also nicht alles war immer ganz so ernst gemeint, wie es dann auch über die Jahre mit diversen Aufregern in meiner Laufbahn auch gerne mal ausgelegt wurde. Das muss anscheinend so sein. Ich glaube, wenn man eine gewisse Masse an Menschen irgendwann einmal erreicht, dann kommt man natürlich auch gern so ein bisschen ins Querfeuer der Kritik. Medien beginnen sich mit dir auseinanderzusetzen. Einzelne Wörter wurden da oft auch aus dem Zusammenhang gerissen. Es ist jahrelang leider auch oft einmal passiert, dass man da gerne irgendwo mal in gewisse Ecken gesteckt wurde, wo man nicht zu Hause sein möchte. Und es freut mich eigentlich sehr, dass sich das mittlerweile alles beruhigt hat und dass auch die große Öffentlichkeit gesehen hat und erkannt hat, dass es dabei ausschließlich um eine unglaublich schöne Erfolgsgeschichte handelt, die vereint und die zu einem großen Eventcharakter herangewachsen ist, wo die Leute in Lederhosen und Dirndlkleidern nicht nur in Europa, sondern mittlerweile auch in Fernostasien, wenn wir in Singapur, Shanghai, Jakarta gespielt haben oder in Amerika, so mit kleinen Gastauftritten rund um große Sportveranstaltungen gastiert sind, dann hat es dort auf großen Anklang gestoßen und das ist ein schönes, großes Volksrock'n'Roll miteinander.
Ja, gerade die jungen Leute, mir fällt das auch immer auf bei den Konzerten. Also die ganz jungen Leute kommen ja alle in Tracht, in Dirndl, Lederhosen, haben dann ihre Taschentücher dabei und schwenken die. Also dieses, aber du spielst jetzt an auf diese Vorwürfe, dass du ja vor ein paar Jahren gab es ja einzelne Richtungen, sage ich mal, die behauptet haben, deine Songs seien ja rechtspopulistisch angehaucht, weil du deine Heimat besingst.
Genau. Ja, das ist leider allgemein, glaube ich, ein Problem unserer heutigen Zeit, dass wir dieses Wort Heimat medial ganz gern einmal pauschal negativ behaftet bekommen haben. Das müsste nicht sein und das muss auch nicht sein, sage ich immer. Es ist was sehr, sehr Schönes, ein so schönes Zuhause zu haben mit solchen Werten, mit dieser Vielfalt, die wir einfach auch haben in unserem ganzen kulturellen Angebot, in unserem geografischen, topografischen Angebot, die unser Breitengrad da so bietet. Ich sage immer, es ist ein Glück, man kann nichts dafür, deswegen muss man nicht, weiß Gott, wie stolz oder so darauf sein, weil wir da einfach hineingeboren worden sind, wo wir halt eben alle auf die Welt gekommen sind. Und es ist ein großer Segen, hier bei uns, da in Österreich oder in Deutschland groß werden zu dürfen oder leben zu dürfen, weil die Lebensqualität da einfach, glaube ich, einzigartig ist. War viel unterwegs, habe viel gesehen, aber es ist einfach schön und dafür muss man sich nicht schämen, sage ich mal. Da haben viele unserer Vorfahren ihr Nötiges dazu beigetragen, dass das eben alles so ist, wie sie ist. Den nötigen Fleiß auch an den Tag gelegt, der einfach, glaube ich, auch zu unserem Wohlstand und zu dem geführt hat, was wir heute leben dürfen. Und das, ja, ich bin halt so groß geworden, ne? Mach was, dann hast du was. Mhm. Leg dir was auf die Seite, dann hast du später was. Das sind viele solche Werte, die halt heute gerne auf Kritik stoßen. Ich verkörper sie und stehe trotzdem gerne dafür, ohne dafür bitte irgendwo in eine rechte Ecke gedrängt werden zu wollen.
Deine Großeltern klingt für mich jetzt, als wenn die sehr wichtig für dich waren als Kind, also sehr prägend und deine Eltern auch. Ja. Warst du eher Mama-Kind, Papa-Kind?
Aber eher das Papa- oder Großvater-Kind.
Also immer auf die Männer fixiert, ja?
Ja, die Abenteurer waren sie immer, die Großes bewegt haben. Das war meinem Opa schon in frühen Jahren, wo man mit 5, 6 Jahren das Traktorfahren erlernt hat am Feld. Mit dem Stall war, in der Werkstatt, auf den Gemeinden dann unterwegs, einkaufen war für die Oma, die diesen Beherbergungsbetrieb geschupft hat mit den Gästen im Haus, die da 3-mal am Tag bekocht worden sind. Viele Erinnerungen, auf die einfach total gerne zurückblicke, auch wie leidenschaftlich sich unsere Großeltern da für uns Enkelkinder und Kinder aufgeopfert haben und alles, was sie gehabt haben, dieses bisschen eigentlich immer in uns hineingesteckt haben. In erster Linie Zeit und Liebe. Mhm.
Diese Werte, die trägst du in dir und die lebst du auch selbst, oder? Also du bist ja, ich glaube, wenn du nicht auf der Bühne stehst, du bist gern zu Hause, du bist gern in deinem Garten, du gehst zum Baumarkt, kaufst Pflanzen und das ist so deins, oder?
Ja, total, total. Brauche ich ein bisschen Heimwerker. Tooltime war natürlich auch eine Serie meiner Jugend. Damals zwar schon alt, aber nicht veraltert. Und ja, das ist so, ich versuche immer diesen Spagat zwischen diesem großen Bühnenleben und dem normalen Leben irgendwie zu halten. Ist nicht immer einfach. Wir haben jetzt das 35. Konzert dieser großen Dirndl-Wahnsinn- und Hula-Baloo-Tournee gespielt. Es geht noch weiter bis 2. September, glaube ich. Ich werde durch ganz Europa mit all diesen Stadien und Open-Air-Konzerten, und da kommt man am Sonntag meistens zerstört nach Hause und ist einmal müde und das wirkt sich erst so richtig am Montag aus, und da ist immer schwierig, diesen Anschluss auch zu dem Leben davor zu halten, dass man diese Überfuhr nicht ganz versäumt. Und da gebe ich mir seit vielen Jahren große Mühe, freue mich aber auch, dass da der Freundeskreis, Nachbarschaften und Familie und Verwandtschaft regelmäßig gerne zu den Konzerten nachpilgert und diese Feste und auch diese Aftershow-Partys dann gemeinsam mit mir feiert. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen Künstler, die nicht sagen können, dass sie nach der Show dann in ein schwarzes Loch fallen und Depressionen dann am Hotelzimmer haben, weil alles wieder leise ist und still und diese Einsamkeit herrscht. Ach, die wünsche ich mir manchmal, oder die brauche ich oft dann auch Montag bis Mittwoch oder so, bis es dann wieder losgeht.
Aber kann man das, wenn dann 80.000 Leute am Zujubeln und dann ist man wieder zu Hause, sitzen sie am Garten?
Perfekt. Keiner kann das, glaube ich, wie einer. Niemand startet seinen Rasenmäher dann, seinen Volksrasenmäher dann lieber an als ich. Das ist die schönste Ruhephase für mich, wo ich mit niemandem sprechen muss, die Stimmbänder Sonntag oder Montag, Dienstag dann wieder ihre Ruhephasen ernten, zur Erholung im Grünen sitzen, mit schmutzigen Zehchen dann barfuß durch den Garten die Wiese mähen, ein paar Blumen einsetzen, ein paar Bäume schneiden, mit meinem Gärtner oft auch gemeinsam einmal dann am Abend irgendwie eine Pizza bestellen oder so, nach getaner Arbeit den Brüdern einmal eine Jause, eine Brotzeit auf den Tisch bringen, meine Patenkinder einladen oder sie besuchen fahren mit dem Bike und da ein paar Kaffee- und Kuchenstunden dann zum alten Leben oder zum eigentlichen Leben einfach auch immer zu halten.
Bist du dann der Andi oder bist du dann der Superstar? Also reden die dann mit dir auch über, meine Kinder finden sowas ja bestimmt toll, oder?
Ja,
wie alt sind
natürlich.
Die jetzt?
Natürlich.
Wie alt sind die?
Ja, die kleine Mathilda ist 3.
Gut, die weiß noch nicht so genau,
die
was
du... Die steht volle Kanne vom Fernsehen, war auch schon live dabei und deckt sicher wie die wenigsten Erwachsenen. Ja, aber natürlich ist man dort der Onkel Andi und das ist auch schön. Und das genieße ich sehr, dass sie von meinem Freundeskreis, der größtenteils wirklich seit dem Kindergartenalter an da ist, aus den Nachbarschaften geblieben ist, da ist und mich zu Hause einfach auch wirklich so nimmt, wie ich bin oder wie auch vor der Musik war.
Sind es Kinder von Freunden?
Ja.
Ja. Ich habe ja 6 Patenkinder, ich habe keine Kinder, aber ich habe 6 Patenkinder, ja. Und deswegen kenne ich dieses Gefühl. Man ist ja dann auch die Königin, wenn man da ist,
ja.
Und sich Zeit nimmt. Ist auch ganz egal, ja, was man macht, einfach man hat Zeit für die Kinder und das lieben die.
Ja, total.
Und man profitiert, finde ich, auch selbst davon. Also ich genieße das schon auch, dann Zeit mit den Kindern einfach zu verbringen.
Natürlich, muss dann schon herhalten, ne? Zum
total.
Walt Disney-Bücher anmalen, alles. Mit Buntstiften und jede Menge Eis essen, was ich normalerweise nie mache. Aber wenn mich die Mathilda dann füttert, dann kann ich dann klar das sehr schwer Nein sagen.
Wie war das mit deinen Geschwistern? Mochtet ihr euch als Kinder? Also gab es da oft Streit? Oder wenn es Streit gab, wer hat den geschlichtet?
Meistens ich, weil ich der Stärkste war. Es hat ein bisschen das Gesetz des Stärkeren gegolten. Ja, Demokratie war da nicht ganz am Plan. Der Willi ist fast 4 Jahre älter, war aber immer zarter als ich. Bestückt vom Herrgott mit seiner Muskelkraft. Und die Mama hat erzählt heute noch gern zu unseren Geburtstagen, dass der Willi immer geraunzt hat und gemeint hat, Mama, Mama, der Andi hat mich schon wieder gehaut. Und sie hat gesagt, ja, werde ich. Und er hat gesagt, er kann nicht. Und die kleine Schwester war 5 Jahre jünger. Da war der Abstand fast schon zu groß. in dieser Kindheit, als dass man da so viel in Streiten gekommen wäre oder so viel miteinander gemacht hat. Und zum Toni, unserem Nachzügler, der ist 10 Jahre jünger, war die Distanz dann ohnehin zu weit. Also man hat miteinander gefrühstückt, zu Abend gegessen und prinzipiell hat bei uns jeder rund ums Haus und dieses nette Dörfchen da am Stadtrand so seine gleichaltrigen Freunde gehabt, die natürlich regelmäßig auch alle bei uns zu Hause waren. Somit überschneiden sich da auch bis heute die Freundesrunden, die alle gern mitpilgern. Und das ist eigentlich immer ein schönes Verwandtschaftstreffen, Bekanntschaftstreffen. Wenn wir auf Tour gehen, gibt es immer 4, 5 so Konzerttage, wo alle gern kommen. Und wir haben eher
deine Mama ja auch, oder?
Die Mutti, die Tanten, die Onkels, die Oma, solange sie noch gelebt hat, ist mit dabei. Ich habe bei mir in Graz zu Hause eine Nachbarschaftsoma seit meinem 21. Lebensjahr, die Hermine-Oma.
Die kommt auch?
Die gegenüber von mir wohnt, die auch regelmäßig kommt, dabei ist, mich zu Hause bekocht. Ist eigentlich eine dritte Oma, zu der ich sogar noch mehr Kontakt habe, zeitlich, als ich zu meinen Großeltern hatte am Land. Und das, ja, schätze ich total, dass diese Musik auch uns das als ganze Lebensrunde von Stadt und Land und Freunden und Bekannten, Nachbarn, Verwandten regelmäßig vereint.
Es gibt ja an die zwei Punkte in deinem Leben, 2006, 2008. Das ist, denke ich, das Prägendste in deinem ganzen Leben. Wenn man überlegt, wie du wurdest, was ich bin, gehört es natürlich dazu, leider. Dein Papa hat sich 2006 das Leben genommen, deine Schwester dann 2 Jahre später. Hm. Wie überlebt man das als Sohn, als Bruder? Wie überlebt man sowas?
Boah. Zu der Zeit, wie das passiert ist, hat man es lange Zeit nicht wahrgenommen, nicht wirklich realisiert einfach. Das hat immer gehofft, dass man irgendwie aufwacht aus diesem Traum. Dem war aber nicht so. Und nachdem unsere kleine Schwester damals mit ihren knapp 19 Jahren mit dem Verlust des Papas als kleine Prinzessin, als Papaschatzi einfach nicht klargekommen ist, war das noch viel Schlimmere eigentlich 2 Jahre später. Und ich habe nach diesem 2-jährigen Leiden irgendwie um den Verlust des Vaters und diese Rolle, die ich zu Hause schon auf eine gewisse Art und Weise habe übernehmen müssen, dann nach dem Tod meiner Schwester einfach die Kraft nicht mehr gehabt oder den Willen auch nicht mehr gehabt, weiterhin traurig zu sein und zu leiden. Und habe das eher eine gewisse Zeit lang und auch dem Vater als Vorwurf vorgehalten einfach, ja. Und das hat mir vielleicht dann irgendwann wieder stark gemacht. Die wirkliche Aufarbeitung ist vermutlich erst durch die Musik entstanden, über diese vielen Jahre mit dem Lied »Einmal sehen wir uns wieder«, das mich seit 15 Jahren durch die Bühnen trägt, Millionen von Tränen gekostet hat, wenn ich da von den Bühnen hinuntergeblickt habe ins Publikum.
Wird ja auch ganz vielen Beerdigungen gespielt.
Genau, viele Priester und so, die sich ja ein Jahr ausmelden und sagen, oder die man durch Zufall kennenlernt, die sagen, es ist, vergeht kein Begräbnis ohne dein Lied.
Ja.
Es war vielleicht eine Form der Aufarbeitung. Ganz vergehen wird es wahrscheinlich nie. Ich habe letztes Jahr ein Lied herausgebracht, das heißt Superstar, in dem es darum geht, dieses Sternenbild, den fliegenden Drachen Pegasus in der Sternensprache, der so der kleine fliegende Drache am Himmel war von meiner kleinen Schwester und mir. Und da kommt schon hier und da mal auf der Bühne dann so ein kleines glasiges Auge mit. Aber irgendwann einmal sage ich, man muss es weitergehen. Der Herrgott hat das Leben, glaube ich, so gemacht, dass es irgendwann wieder weitergeht. Also dieses blöde Sprichwort, die Zeit heilt, stimmt auf eine gewisse Art und Weise. Aber es braucht oft. Und es muss, glaube ich, einfach jeder seinen Weg finden, wie er mit solchen Schicksalen dann letzten Endes umgeht und ob und wie er es verarbeitet. Dass es nicht jedem gelingt, hat man leider bei meiner kleinen Schwester gesehen. Und das ist natürlich dann der traurigste Ausgang, weil ich trotzdem sagen kann, in der heutigen Zeit, es lohnt sich immer weiter zu kämpfen. Und da war so viel in meiner Jugend, glaube ich, was prägend war, von meinen Großeltern über dieses liebevolle Elternhaus, sehr, sehr herzliche Großverwandtschaft, sehr, sehr prägende Chefitäten in sehr jungen Jahren, wo mir das Arbeiten einfach als was sehr, sehr Positives und Schönes ans Herz gelegt worden ist. Ich habe da auch ausschließlich schöne Erfahrungen gemacht, gute Erfahrungen. Wurde da nie ausgenutzt in diversen Nebenjobs, neben der Schule im Sommer und an den Wochenenden in Graz. Das waren auch so Persönlichkeiten in den Wirtshäusern, die maßgeblich auch mit für diese Erziehung verantwortlich waren, weil ich dann erst sehr wenig auch zu Hause war in der Zeit. Und da waren, ja, so ein großes Ganzes, sage ich immer, das mich zu dem gemacht hat, was ich heute sein darf. Und deswegen sage ich auch, wenn es einmal Rückschläge gibt im Leben, die auch noch so hart sein mögen, irgendwann kommt dann wieder so ein Licht am Horizont und dann geht es wieder weiter, wie das ab 2009 der Fall war. Und auf einmal tut sich da was auf, mit dem niemand von uns jemals gerechnet hätte, dass da so eine Laufbahn entsteht, aus diesem Elend eigentlich, aus diesem Leid zu Hause. Und das ist oft so traurig, oder das sind so diese, ich sage immer, dieses Y im Leben, wo man sich immer wieder entscheiden muss oder soll, wo man hingeht, nach links oder nach rechts. Und diese Wegweiser können oft so entscheidend sein, ob man sie geht und in welche Richtung und was dann daraus passiert. Das finde ich so spannend und deswegen lohnt es sich, immer weiterzumachen. Und du weißt nie, was das Leben bringt, hat der Forrest Gump gesagt, wenn er in seine Pralinenschachtel hineingebissen hat.
Ist auch so. Und wer weiß, vielleicht wärst du heute ein Anwalt erfolgreicher geworden, wenn du jetzt dieses Schicksal mit deiner Schwester nicht gehabt hättest, oder?
Ja, keine Ahnung. Deswegen sage ich mal, es irgendwie, so blöd es klingt, hat dann wahrscheinlich am Ende des Tages, wie das meine Großeltern am Sterbebett gesagt haben, doch alles seinen Sinn. Die auch zurückgeblickt haben seinerzeit auf den Krieg und so weiter und was daraus entstanden ist. Haben sie trotzdem gesagt, das Leben ist schön.
Deine Großeltern haben ja den Tod deines Vaters natürlich auch miterlebt. Also es war ja ihr Sohn und auch den Tod der Enkelin. Das ist natürlich für alte Leute auch eine Katastrophe. Für deine Mutter, für deine Geschwister. Ihr musstet ja da alle irgendwie wieder rauskommen.
Genau.
Hat euch das nochmal enger? Also bist du mit deiner Mama, bist du ja, glaube ich, sehr eng, oder?
Ja, mit allen. Die Oma hat sie damals, die hat aus diesem Rückschlag einfach extreme Lebensenergie geerntet. Die war dann von ihrem 80. Lebensjahr an weg bis zum 92. so fit und so willentlich für uns da, die uns jeden Abend ein Marillenknödel gekocht hat oder Palatschinken oder die hat sich so aufgeopfert und die hat daraus eigentlich so viel Energie geerntet, weil sie das Verlangen gehabt hat, uns zu stützen.
Für euch Kinder da zu sein.
Ja, unglaublich. Ja, so ist das oft im Leben.
Wie warst du mit deiner Schwester? Hattet ihr ein gutes Verhältnis? Also wart ihr eng?
Ja, sehr. Deswegen vermisse ich sie oft schon, weißt du, wenn wir so in diesen Stadien stehen dürfen, die sich letzten Endes aus diesen Liedern heraus ergeben haben. Und einmal sehen wir uns wieder, war eines der allerersten Songs, die sehr früh in Österreich schon ein großes Feuer entfacht gehabt haben. Und da denke ich dann manchmal schon, wenn man so am Himmel schaut, dieses Lied spielt und aber tausende Lichter im Stadion angehen, wie schön es eigentlich wäre, wenn sie dabei wäre oder wenn sie das sehen könnte oder wenn man sich gemeinsam darüber erfreuen könnte. Und das, ja, ist halt nicht. Aber ich sage immer, das Leben ist halt, es ist, wie es ist. Es ist kein Ponyhof. Du hast nur die Möglichkeit, es anzunehmen, wie es ist. Und immer, einfach immer versuchen, so gut es geht, das Beste daraus zu machen.
Aber Vorwürfe an deinen Vater, die machst du nicht mehr? Oder das, oder diese Frage, warum, weil man kriegt keine Antwort.
Richtig, es bringt auch nichts. Letzten Endes ist der Fakt, dass er nicht mehr da ist, den gibt's ja. Und deswegen habe ich jetzt auch selber nie so Hilfe in Therapien, Psychologen und so gesucht, weil ich ein sehr großer Realist bin im Leben. Ich stehe mit Beinen wirklich gut am Boden und mir sind gewisse Fakten einfach oft sehr klar im Leben, die einfach so nimm. Und wenn sie oft auch schwer sind, dann versuch einfach das Beste daraus zu machen.
Na gut, du hast deine Musik. Also ich glaube, deine Songs helfen dir. Du schreibst ja alle Songs selbst. Das heißt, du hast natürlich eine Form von Therapie, was andere Leute nicht haben.
Ich glaube, dass das ein großer Teil der Verarbeitung war, diese Laufbahn. Das sind Interviews, die Momente auf den Bühnen, wo man das dann singt und Millionen von Menschen, die seitdem auf die Konzerte gepilgert sind und sich dafür bedanken, sich in den Armen legen. Sagen, dass ein Mensch der Öffentlichkeit auch so offen darüber reden kann und das nicht vertuscht oder abblockt und so. bewundern sie und es gibt auch ihnen Kraft und so weiter. Und also das ist, glaube ich, schon was, dieser Song wird, der wird bleiben, glaube ich. Das, mein Manager sagt immer, das ist das ganze Jahres Last Christmas.
Ja, ist auch so.
Ohne ein
ja.
Hit zu sein, ist es irgendwie immer da.
Und du denkst, wenn du den Song singst, wahrscheinlich auch immer an deinen Vater und deine Schwester.
Ja, natürlich.
Ja, das trägt einen ja auch dann ja. weiter. Deine Songs, du bist ja, also du singst Hula Paloo und du singst, ich habe ein Lied für dich, ich singe ein Lied für dich, aber du hast ja auch ernste Songs, du greifst ja eigentlich alles auf. Also du hast ja auch die Kritiker, die wir vorhin angesprochen haben, da hast du ja auch, ne, Meinung bilden ja. heißt der Song,
ja,
glaube
ich,
genau.
Ja, das sage ich einfach, das war mir damals ein großes Bedürfnis, ein Lied zu schreiben, eine Meinung zu
eine
haben.
Eine Meinung und, haben, genau, und, so heißt
es. Und dahinter auch zu stehen. Wir haben in der heutigen Zeit leider so verlernt, miteinander umzugehen. Ich sage mal, das fängt politisch leider ganz oben an, wo man in den höchsten Reigen einfach so miteinander verfährt und wettert und sich Sachen ausrichtet. Und das wird medial gern auch noch befeuert, weil es einfach für Zugriffszahlen und Klicks sorgt im Internet und für Auflage sorgt. Und das übertragt sich aber leider auf die Bevölkerung. Und es muss möglich sein, einfach zu gewissen Themen unterschiedliche Meinungen zu haben. Und das ist in den letzten Jahren leider massiv verloren gegangen.
Das ist ja auch der Grundgedanke der Demokratie.
Alles, was der eigene...
Dass man verschiedene Meinungen haben darf.
Das war einmal der Grundgedanke der Demokratie, sage ich immer. Momentan ist es da bei uns leider echt so, dass alles verwettert wird und mit Händen und Füßen getreten wird, was der eigenen Anschauung nicht entspricht. Und das finde ich einfach grundfalsch in der heutigen Zeit. Diese gesunde Streitkultur oder auch einmal das Befassen mit ein bisschen einem Tiefgang der Materie und nicht mit diesem schnellen Werten, wie das halt in den Social Media so der Fall ist, weil man alles nur noch überfliegt, nach einer Überschrift den Daumen nach oben oder nach unten vergibt und auch die Presse dann gerne aufspringt auf diese sogenannten Shitstorms oder Kommentare aus den sozialen Netzwerken dann auf Titelseiten oder Überschriften übertragen werden. Das finde ich einfach falsch, weil man auch verlernt hat, oft abzuwiegen. Weißt du, wie viele Menschen oft mit gewissen Themen eine große Freude haben, Begeisterung zeigen und dann hängt man sich gern auf negative Sachen, auf negative Kommentare, die man dann zur Story macht. Und das ist ein großes Problem, ein breites, glaube ich, der heutigen Zeit für uns als Gesellschaft, dass man andere Sichtweisen ganz, ganz schwer zulassen kann und gern sofort wettert und jedem auch die Bühne dann gibt. Für Negatives. Also das wäre so ein Ansatzpunkt unserer Gesellschaft, wo man wieder, wo es Ausbesserungsbedarf gäbe.
Na, ich finde es immer schwierig, wenn man die Person gar nicht kennt, über die man etwas behauptet. Deswegen gehe ich zum Beispiel ja so wahnsinnig gerne in Konzerte und gucke mir an, was macht der Künstler und warum ist das Publikum so begeistert? Mhm. Und ja, und reden hilft halt immer, finde ich.
Das sage ich auch, man darf den Dialog nicht verlieren, wie das ausgeht. Wenn man das verliert, sieht man in unseren Nachbarsländern, wo die Bomben fliegen. Bei uns fliegen sie Gott sei Dank einstweilen nur verbal. Aber es ist auch genug. Es ist immer der Anfang von dem Elend, der derzeit auch in anderen Ländern rund geht. Und das hoffe ich einfach, dass dieser, zumindest der physische Frieden aufrechterhalten bleiben möge und dass man auch da den Verbalen vielleicht wieder ein bisschen mehr Platz einräumt in Zukunft. Es muss möglich sein, dass man zu gewissen Themen einfach auch andere Meinungen hat. Das war während Corona ein Riesenthema, wie das polarisiert hat und gespalten hat. Auch Freundesrunden, Verwandtschaften, Nachbarschaften.
Ja.
Weil das einfach mit so einer Härte darüber gefahren worden ist. Und ich habe das selber auch erlebt im Laufe dieser Zeit danach, wo wir viel in Amerika waren. Dann auch in diversen Fernsehshows danach wieder zu Gast waren, wo ich einfach nur kundgetan habe, dass ich mich freue, dass es wieder weitergeht, weil ich gerade aus Amerika komme und dort waren wir schon auf einigen Konzerten. Das war im Frühling 22. Ich sage, ich blicke zuversichtlich auf den Sommer, dass wir unsere Konzerte nachholen werden. Es war dann auch so, weil es war zu dem Zeitpunkt ein riesen Aufschrei wieder mit Regierungskritiker, Gavalier und Maßnahmenverweigerer und Moderator musste ihn bremsen und. Also es wird oft schon, werden sehr viele Elefanten aus Fliegen gemacht in der heutigen Zeit und das spaltet und regt die Leute auf und das müsste eigentlich nicht sein. Wir werden immer mehr Leute auf dem Planeten, es wird immer enger, immer weniger Platz für Auslauf, für Freiheit, für, und das, da muss man einfach behutsam, glaube ich, mit diesem noch vorhandenen, unter Anführungszeichen, Frieden umgehen.
Diese Kritik, die da in Social Media ja oft verbreitet wird, ohne dass man dich kennt, lässt du das an dich ran oder prallt das an dir ab oder liest du es gar nicht?
Nein, ich lese es sowieso nicht. Die kriegst du meistens geschickt, aber so Zeitungslinks, ich finde es einfach so grundfalsch, deswegen findet es bei mir auch keinen Platz, weil ich immer sage, man hat einfach verlernt, dann manch Medien auch abzuwiegen. Ich kann nicht volle Stadien oder Fernsehshows mit 6 Millionen Zusehern, die zu dem Zeitpunkt, wo wir auf Sendung sind, dann mir im Nachhinein immer sagen, wir sammeln da so viele Quoten mit dir, niemand schaltet ab. Du musst in der Umschaltachse sein um 22 Uhr, wo die Krimis, die Filme, die anderen Sendungen aussehen. Aber je bleiben sie hängen, der polarisiert. Dann sind tausende Leute vor Ort, die jubeln. Und dann berichtet man oft einfach nur vor irgendeinem Kommentar auf Instagram oder Twitter. Oder das finde ich einfach falsch, weil da stellt man so viele Millionen
Leute. Das ist nicht die echte Welt, finde ich. Also Twitter ist schwierig, ganz schwierig.
Dann irgendwo einem negativen oder fünf negativen Twitter-Kommentaren gegenüber. Und die kriegen dann Platz in der Zeitung. Und das finde ich einfach falsch. Und deswegen sage ich, das Schöne an meinem Dasein ist, oder an dem von uns Künstlern, dass du den Leuten nichts vormachen kannst. Und auch keine Zeitung. Also was da draufgehauen wurde über die Jahre, und das ist immer größer, immer mehr, immer weiter geworden. Die Leute lassen sich, glaube ich, trotz alledem nur bedingt beeinflussen. Wenn sie was wollen, dann kann man das nicht, glaube ich, verhindern. Und wenn sie was nicht wollen, dann kann man es auch nicht künstlich in die Luft jubeln. Sieht man auch an vielen Beispielen. Ne? Oder sonst hätte ja jeder Superstar ja ein Jahr aus wie der neuen Hit, weil er dann die Mittel vielleicht dazu hätte. Das entscheiden die Menschen immer selber.
Und
das
genau, sowas kannst du gar nicht planen. Was wird jetzt ein Hit und was nicht? Und läuft die Tour oder läuft die Tour nicht?
Das ist so ein kleines Stück Restgerechtigkeit, die gibt's immer. Und wenn wir jetzt hinauslaufen wieder auf die Bühnen zum 35. Mal seit dem Tourstart, dann muss ich einfach sagen, diese Euphorie, die ist echt, die gibt's, die ist da. Die Menschen lassen sich nichts vormachen und kommen in Freude, Harmonie und Frieden und gehen auch gesund und glücklich wieder nach Hause. Und das, darum geht's und darauf fokussiere ich mich. Jeder macht das, jede Marke, jeder Brand und Volksrock'n'Roll ist eine geworden. Macht das, was sie macht, für jene, die damit eine Freude haben und nicht für die, die darin ein Problem sehen.
Wenn man seinen Vater und seine Schwester innerhalb von 2 Jahren verliert, du warst ja auch jung, ich glaube, bei deinem Papa warst du 21. Mhm. Ich weiß nicht, baut man da so eine Schutzmauer um sich auf, also dass du sagst, ich mache jetzt einfach nur noch das, was ich will, was mir gut tut?
Nein.
Dieser Gedanke?
Ein gewisser, gesunder Egoismus, sage ich immer, muss, glaube ich, an den Tag gelegt werden. Es muss dir selbst gut gehen, damit du aber anderen helfen kannst auch. Also ich mache nicht nur, was mir gut tut, ich mache vieles auch, was anderen gut tut. Ich helfe sehr viel das ganze Jahr. Wir haben sehr schöne Sozialprojekte. Ich lasse von Anfang an meine Fanartikel auch bei uns zu Hause produzieren. Wir haben eine eigene Handicap-Werkstätte errichtet in Teufenbach in Scheifling, weil der Sohn meines Managers und langjährigen Jugendfreundes meiner ganzen Verwandtschaft, Klaus Bartelmus, eben auch ein Autist ist, haben dort 4 Autisten angestellt unter der Obhut von 4 Mädels, die das betreuen und begutachten und liebevoll da diese Artikel einfach produzieren, denen einfach eine sehr, sehr würdige und wertschätzende, wertvolle Aufgabe auch geben in ihrem Dasein, weil es dafür ja zum Beispiel überhaupt keine Einrichtungen gibt bei uns. Wir singen jedes Jahr irgendwo zumindest ein großes Konzert für eine soziale Einrichtung, wo wir auch schon hunderttausende Euros weitergeben haben dürfen, wo ich sehr bewusst auch selektiere, wo das dann auch wirklich 1:1 ankommt. Das ist ja bei 99,99% aller Charity-Geschichten nicht so. Das traue ich mir jetzt zu behaupten. Und das machen wir. Und da schenkt man viel Freude, auch in der Familie. Ich bin sehr hilfsbereit. Ich bin da, ich bin ein offenes Ohr. Ich helfe dort und da, ohne gefragt zu werden. Das ist das noch viel schönere Helfen.
Das stimmt.
Wenn man es rechtzeitig macht und nicht dann, wenn man darum gebeten wird oder von vielen Kollegen, denen es auch sehr, sehr gut geht finanziell, dann oft so heraushört, dass sie sich oft ausgenutzt gefühlt haben. Genieße das einfach. Nein, also gesunder Egoismus muss an den Tag gelegt werden, gerade wenn du Frontman bist und da draußen stehst im laufenden Feuergefecht. Aber prinzipiell, glaube ich, habe ich ein sehr offenes und großes Herz.
Wer berührt denn dein Herz? Also du bist ja meistens fröhlich, wenn du auf der Bühne bist, wenn man dich in der Öffentlichkeit erlebt, du bist eigentlich immer gut drauf.
Ja.
Es gibt aber auch bei dir Momente, wo es wahrscheinlich nicht so ist. Also
ganz wenige. Da muss wirklich jemand sterben, wo man sagt, jetzt macht das Leben wieder mal so einen kleinen Knick. Wie im vergangenen Jahr, wo ich einige Freunde, Nachbarn an Krebs verloren habe, unterschiedlichen Alters. Das sind dann so die Tage oder Wochen, wo man dann natürlich einmal von diesen Hüftschwungen, Schwingen von, ich singe ein Lied für die auf der Bühne, ein bisschen herunterkommt, die einen wieder erden. Aber prinzipiell habe ich, das hat die Mama schon immer gesagt, Andi ist aufgestanden und hat gesungen und die Matchbox-Autos am Tisch fahren lassen zum Ärger seiner Geschwister, weil es in aller Früh schon laut war. Das ist heute noch so, wenn ich so richtig müde bin, dann muss ich mit lauter Musik im Badezimmer aufstehen, so wie heute in Baden-Baden, damit ich meinen Shuttle nicht verpasse. Und prinzipiell bin ich eigentlich immer gut drauf. Es gibt Dinge, die mich oft beschäftigen, aber diesen Ärger, sage ich, den lasse ich immer nur temporär zu. Den lasse ich oft ab, den Druck, und dann ist es auch wieder weg. Es bringt nichts, Dinge, die man nicht ändern kann, den ganzen Tag mit sich mit herumzuzehren. Und an Konzerttagen, wie ich es oft auch höre, was ist, wenn du einmal nicht so gut drauf wärst? Wenn man weiß, was dich da erwartet, dann bist du schon die ganze Woche. Du musst dich schon bremsen mit angezogener Handbremse, dass du dir nicht am Mittwoch zu Hause schon ein Bierchen aufreißt.
Weil du dich so freust. Aber nochmal, wer berührt dein Herz? Also bei wem bist du ganz ja offen und auch verletzlich und verwundbar? Also wer hat diesen Blick? Wem erlaubst du den?
Schwer. Einen gewissen Schutzpanzer habe ich wahrscheinlich über die Jahre aufgebaut. Dass das nicht unbedingt gut ist, glaube ich, fürs Leben, weiß ich selber, ist aber leider über die Jahre auch passiert. Also der kleine Mountainman, Bulletproof-Schutzanzug, der hängt momentan ja auf mir. Der geht mit mir und lässt dadurch vielleicht auch vieles abprallen. Im tiefsten Inneren gibt es noch ein großes, weiches Herz. Das ist momentan zum Beispiel meine kleine Patenmaus, die Mathilda.
Die berührt dich.
Wirklich zum Schmelzen bringt. Die mir um den Hals fällt und sagt, Onkel Andi, ich hab dich so vermisst. Oder wenn ich dann irgendwann nach 3 Stunden wieder fahre oder sie abgebe bei den Eltern, dann gibt's oft nur so kleine Träne von ihr und
weil sie nicht will, dass du gehst, ja.
Fahr noch nicht und da wird Onkel Andi dann weich. Oh.
Wenn man mit 3 Geschwistern aufwächst und eine harmonische Familie hat, ich weiß nicht, wie ist denn das bei dir, Familienwunsch? Du wirst ja auch Ende des Jahres 40.
Oh, das ist ja noch ewig hin, bitte. Das ist ja noch eine ganze Tournee dazwischen, bitte.
Im November wirst du 40, Anni.
Das ist ja, boah.
Na, wie ist denn das bei dir? Hast du so einen Plan oder lässt du es laufen und guckst mal, was passiert? Ich meine,
ja.
Aber du willst Kinder irgendwann haben, oder?
Ich wollte es immer. Eigentlich wollte ich es immer. Wir werden sehen.
Aber du bist ja noch jung.
Naja, von jung sind wir jetzt schon langsam dann auch bald weg. Aber wir werden sehen. Ich habe 3 Weggefährten, die relativ spät Vater geworden sind, mit 5 und 47. Mhm. Und die gehen jetzt seit 5, 6, 7 und 10 Jahren voll auf in dieser Rolle. Sagen, sie sehen so vieles viel entspannter, als sie es wahrscheinlich mit 30 gesehen hätten. Das ist so die Probleme, deren Freunde angesehen haben. Das Großwerden der Kinder, da war man vielleicht gar nicht so entspannt. Man ist beruflich natürlich auch voll im Saft und muss abliefern, damit der Laden läuft. Und also ich glaube, wenn das jetzt einmal wo passieren würde, dann wäre ich da entspannt und hätte wahrscheinlich 2 coole Nannies.
2 coole Nannies, das Kind würde mitkommen auf Tournee. Also was soll passieren, oder?
Ja, ich sage, mein Gott, das Leben. Wenn es auch in meiner Jugend nicht passiert wäre, dann wären wir alle nicht da, glaube ich. Damals hat man sich gar nicht so viel Kopf gemacht darüber, wie das in der heutigen Zeit ist, dass alles geplant sein muss und vor 3 Ausbildungen und später.
Man kann es ja gar nicht planen, das geht ja gar nicht.
Ja,
du kannst ja auch die halt, Liebe, ne? Gar nicht planen.
Genau, sage ich auch. Und
jetzt haben wir Hand aufs Herz, du bist doch nie im Leben Single, oder? Oder? Also ich meine, ich habe es ja letztes Jahr auf dem Oktoberfest erlebt, die Mädels knien vor dir.
Was?
Die liegen vor dir.
Was?
Jetzt mal ehrlich, du bist doch kein Single, oder? Gibt's jemand?
Bin sehr glücklich, es geht mir sehr gut.
Aber gibt es jemand?
Es geht mir sehr gut, danke schön.
Weil du singst ja auch sehr, sehr schöne Liebeslieder.
Ja, das gehört natürlich dazu. Das ist das Leben. Das muss es geben. Ja, in jeder Volksrock'n'Roller hat natürlich auch irgendwo so sein kleines Geheimnis.
Und das ist bei dir die Liebe?
Ich weiß es nicht.
Das ist bei dir die Liebe?
Dass man die Liebe stets aufs Neue lernen muss. Ja.
Dann letzte Frage. Wie viele Lederhosen hast du im Schrank?
Die werden regelmäßig aufs Osterfeuer geworfen und eingeheizt.
Wirklich?
Ja, natürlich. Ich mache viel Sport darin. Hab zwar immer eine Unterhose, eine Radlerhose an darunter, aber irgendwann einmal dann, die ist neu von Markus Meindl.
Mhm, die sieht sehr gut aus.
Die kriegt heute noch einen fetten AC/DC-Brand drauf, wahrscheinlich spätestens irgendwo dann in der Milchbar in München um 4 Uhr morgens. Aber ansonsten sind ungefähr 15 Stück aktuell zu Hause.
Die aber immer wieder ausgewechselt werden.
Genau, die regelmäßig dann auch wieder eingeheizt werden am Osterfeuer, weil, wie gesagt, darin wirklich Sport praktiziert wird. Diese Konzerte dauern 3 Stunden, sind von großem körperlichen Einsatz geprägt. Erst letzte Woche habe ich mir gedacht, im Stadion Dresden, Muhammad Ali bestreitet seinen letzten Schwergewichtskampf dabei. Dabei waren wir auf der Bühne mit meiner Band. Die wollen einfach die Action sehen, die Leute. Die Unterhaltung, Entertainment steht momentan ganz oben auf der Liste. In einem Alltag, der für die Gesellschaft zurzeit, glaube ich, spannend, schwer und fordernd genug ist, in vielerlei Hinsicht. Und da ist die Sehnsucht nach Unterhaltung einfach ganz groß. Und das bedienen wir, glaube ich, mit meiner Mannschaft zu 100%. Und dafür bin ich momentan da, sodass das Privatleben wirklich massiv hinten anstehen muss. Tut aber eigentlich nicht weh, weil meine Oma immer gesagt hat, das Leben ist jetzt. Kinder, vergesst das nie. Diese Pläne nach vorne und in die Zukunft, die sind alle recht und schön, aber wer weiß, ob sie überhaupt passieren. Und in der Gegenwart eine gute Zeit haben, hat sie immer so als den Sinn des Lebens bezeichnet. Und mit seinem Umfeld respektvoll, liebevoll auszukommen, eine gute Zeit zu haben, darum geht's und das habe ich momentan. Ich kann mir am Abend reinsten Gewissens in den Spiegel schauen und geht mir gut und ich bin Gott sei Dank gesund, sodass wir die Welt momentan ein drittes Mal so richtig niederreißen können.
Ich danke dir.
So viel vom Gespräch mit Andreas Gabayé. Wir hören uns am kommenden Sonntag wieder. Ich würde mich sehr freuen, wenn du für diesen Podcast eine Bewertung abgibst und noch besser eine Rezension. Wenn ihr mir schreiben wollt, schickt gerne eine Mail an podcast@bild.de oder eine WhatsApp. Die Nummer findet ihr in den Shownotes.